Und herzlich willkommen zum Podcast Lass mal übers Leben reden. Mein Name ist Anna und ich will dich mit diesem Podcast auf eine Reise zu dir selbst mitnehmen. Viel Spaß dabei! Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei der heutigen Folge zu einem Thema, was mich emotional immer noch sehr, sehr bewegt. Ich mich aber freue, endlich darüber zu sprechen. Herzlich willkommen zu Diagnose Depression, was tun? Ich habe lange überlegt, ob ich öffentlich über dieses Thema sprechen möchte, weil ich mich natürlich jetzt super verletzlich zeige. Aber ich spüre in mir einfach so diesen Drang, darüber zu reden, dass ich mir dachte, so what? Ich mache es jetzt einfach und auch wenn die Zahlen der Betroffenen oder Erkrankten mittlerweile so hoch ist, wird trotzdem kaum darüber gesprochen. Es ist immer noch ein sehr, sehr schambehaftetes Thema. Und ich mag es ja sehr gern, über Tabuthemen zu sprechen und sie ein bisschen aufzubrechen. Und ja, hoffe, dass ich das mit dieser Folge tun kann. Bevor ich jetzt weiterspreche, möchte ich dir gleich zu Beginn sagen, dass weder diese Podcast-Folge noch andere Podcast-Folgen noch Bücher noch sonst irgendwas einen therapeutischen oder ärztlichen Rat ersetzen. Das heißt, wenn du betroffen bist oder wenn du das Gefühl hast, eine Depression oder eine andere psychische Erkrankung haben zu können, dann such dir auf jeden Fall Hilfe. Das kannst du tun, indem du zu deiner Hausärztin oder zu deinem Hausarzt gehst oder die 116 117 anrufst und dich dort erkundigst, an wen du dich wenden kannst. Es ist super wichtig, dass du dir Hilfe suchst. Ich habe vorhin eine Statistik nochmal gelesen. Das war total interessant, dass über 60, also ich glaube, es waren 65% der Menschen, die die Diagnose der Depression erhalten haben, suchen sich erst nach 30 Monaten Hilfe. Der Großteil, also das heißt über 65%, sucht sich wirklich erst Hilfe nach circa 30 Monaten. Also das ist so eine Durchschnittszahl. Und ich war mega erschrocken darüber, kann es aber gleichzeitig verstehen. Manchmal ist man sich nicht dessen bewusst, dass es doch einen schwereren Verlauf haben kann. Deshalb, ja, an dieser Stelle, such dir bitte, bitte Hilfe und bleib nicht allein damit. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ich glaube, diese Folge wird für mich eine der emotionalsten auf jeden Fall, weil sie in mir, also das Thema Depression hat in mir sehr, sehr viel Spuren hinterlassen und auch kleine Narben, die irgendwie da sind und manchmal, ich würde sagen, ein bisschen aufreißen, aber im Großen und Ganzen ganz gut verheilt sind. Ich mag dich in dieser Folge mitnehmen in meine Geschichte, in meine Depressionsgeschichte, die ich ja erlebt habe und möchte vor allem damit Hoffnung schenken, also Hoffnung, dass du es schaffen kannst, wieder ein anderes Leben zu führen, dass du es schaffen kannst, zu genesen. Das Gute ist, und deswegen hatte ich auch so Bock, diese Folge aufzunehmen, dass ich jetzt aus drei Perspektiven sprechen kann. Einmal aus der Perspektive als Patientin, da ich die Diagnose einer mittelgradig schweren Depression Ende 2019 selbst erhalten habe. Einmal aus der Perspektive als Angehörige. Ich kenne schon immer Menschen in meinem Umfeld oder hatte die schon immer, die eine psychische Erkrankung haben. Das heißt, ich habe schon immer Berührungspunkte damit. Es ist für mich nicht total neu. Und dann kann ich einmal aus der Perspektive als Sozialarbeiterin sprechen. Ich habe vor meinem Studium, meiner Ausbildung schon immer viel zu Depressionen gelesen und recherchiert, weil mich schon immer interessiert hat, was passiert bei dieser Erkrankung, was passiert im Hirn, was passiert im Körper, warum wird man krank und so weiter. Das heißt also vom wissenschaftlichen Anteil habe ich mich da schon immer, warum auch immer, für interessiert. Es war einfach schon immer so intuitiv in mir das Interesse daran. Und dann habe ich auch während meiner Studienzeit in der Suchthilfe gearbeitet und dort habe ich mit Kindern aus suchtbelasteten Familien gearbeitet. Das heißt, ein Elternteil, also oder mindestens ein Elternteil war suchtkrank und oder psychisch krank und die meisten hatten eine Doppeldiagnose. Das heißt, auch da hatte ich Berührungspunkte, einmal mit den Kindern, die Angehörige waren letztendlich und einmal auch mit den Menschen, die daran erkrankt sind, selbst. Also von daher habe ich doch einige Erfahrungen zu diesem Thema gesammelt. Ich würde sagen, so in den letzten 10 Jahren und seit 2019 eben auch selbst, weil ich da die Diagnose erhalten habe. Also ich mag vor allem in dieser Folge darüber sprechen, was, glaube ich, oft Menschen, die darunter leiden, nicht aussprechen, aus Scham, aus Schuldgefühlen. Und ich weiß, dass es schwierig ist, manchmal damit offen zu sein und das ist auch voll okay. Aber warum auch immer, wusste ich irgendwie, als ich damals die Diagnose bekam, so kurz danach, dass ich irgendwann darüber sprechen möchte. Ich habe diesen Drang so in mir gehabt und ich bin gerade einfach froh, dass ich an diesem Punkt bin, mutig und stark genug zu sein, darüber jetzt zu sprechen und im besten Fall irgendwem da draußen helfen zu können. Ich mag dich zuerst ein bisschen mit in das Jahr 2019 nehmen in meinem Leben. Überhaupt spreche ich jetzt auch darüber, weil ja auch mein Ziel ist, dass du mich besser kennenlernst, wenn du mich noch nicht so gut kennst und meine Sachen hörst oder mir bei Instagram folgst, dass du einfach zu meiner Person ein bisschen mehr weißt. Ich denke, sowas schafft auch immer Verbindung, wenn man offen und ehrlich über solche Themen spricht. Und ich mag Verbindungen zu anderen Menschen einfach sehr gerne. Ich glaube, das fehlt sehr, sehr oft in unserer Welt. Und ja, deswegen mag ich jetzt so ein bisschen als Pionierin sozusagen vorangehen und darüber sprechen. Ja, das Jahr 2019 war bei mir jetzt rückblickend gesehen wirklich ein Horrorjahr. Es ist in dem Jahr super viel passiert. Es war mega viel los in meinem Leben. Ich hatte eine private, emotionale, sehr, sehr herausfordernde Situation, die mich ungemein belastet hat. Und ich habe dann im Jahr 2019 auch meine Bachelorarbeit fertiggestellt oder geschrieben zum Thema Traumatisierung in der Kindheit. Ich habe schon gemerkt, dass ich eigentlich absolut, also bei der Fertigstellung der Bachelorarbeit absolut keine Kraft mehr habe und dass ich irgendwie einfach voll funktioniere. Also ich habe mich wirklich gezwungen, irgendwas dafür zu machen, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Dazu diese private, emotionale Situation, die mich so, ja, die mich einfach so belastet hat. Und dann sind noch so kleine Sachen passiert, wie ich hatte einen Autounfall. Das war jetzt nicht total tragisch. Also mir ist jemand reingefahren, aber ich hatte ziemlich lang mit einem Schleudertrauma zu tun. Und das habe ich damals aber gar nicht gesehen. Also das, ich habe mich zwar dann behandeln lassen, war bei der Osteopathie und sowas, aber ich habe das gar nicht als schlimm angesehen, weil so, ich sage jetzt mal so äußerlich, so offensichtlich, dass ich jetzt ein gebrochenes Bein habe oder total körperlich versehrt mit irgendwelchen Sachen bin. Das war halt nicht so und deshalb war für mich klar, ja, es ist ja nicht so schlimm und all diese Dinge sind parallel gelaufen, wie das dann immer so ist im Leben. Und ja, dann habe ich meine Bachelorarbeit abgeschlossen, meine Prüfungen alle, mein Studium fertig gehabt und habe da schon absolut mich gar nicht gefreut. Das war ziemlich erschreckend, das weiß ich noch. Damals, als ich dann sozusagen mein Zeugnis bekommen habe, dass ich überhaupt keine Freude gespürt habe, mir war das so irgendwie fast gleichgültig. Ich habe mir dann einen Job gesucht in einer Kita mit Option zur Kita-Leitung. Also ich wurde eigentlich immer dann in irgendeine leitende Funktion rein oder Position rein und war in der Kita und habe nach einer Woche wieder gekündigt, weil ich gemerkt habe, boah, scheiße, jetzt habe ich mich hier total verrannt. Das Konzept passt nicht, die Menschen, die dort arbeiten, passen nicht zu mir. Ja, war einfach eindeutig. Und ich habe dann weiter einen Job gesucht und habe dann angefangen, in einem Klinikum zu arbeiten, im Sozialdienst. War da am Anfang natürlich super motiviert, ich habe mega gut verdient, ich hatte voll coole Kolleginnen und Kollegen und es war irgendwie so geil, jetzt habe ich es geschafft. Das ist natürlich auch ein Job, der so vom Status her sehr weit oben steht, sehr sozial angesehen ist, wenn man schon erzählt, man arbeitet in einem Klinikum. Das ist ja mega cool und ich mag jetzt auch gar nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Ich meine damit einfach wirklich nur diese gesellschaftliche Sicht auf Arbeitsplätze, die man einnimmt. Ja, dann habe ich schon ab und an gemerkt, dass ich ganz wenig Energie hatte. Also von der Anfangseuphorie ist nicht mehr viel übrig geblieben. Und so nach, ja, ich glaube knapp 2 Monaten, habe ich dann gemerkt, dass ich so leichte Panikattacken hatte. Ich wusste damals aber noch nicht, dass es Panikattacken sind, sondern ja, ich habe halt gemerkt, irgendwas verändert sich in meinem Körper. Und irgendwann kam so ein Tag X, da war Wochenende, ich hatte frei und ich wollte quasi Montag ganz normal wieder auf Arbeit gehen. Und ich hatte von der Nacht von Sonntag zu Montag eine richtig heftige Panikattacke. Und alle, die Panikattacken kennen, wissen, wie beschissen das ist und was das mit dem Körper macht, was das mit unserem Geist macht. Also es ist ja letztendlich der, ich sag mal so, die letzte Option, die der Körper hat, um zu überleben. Es gibt für den Körper nichts Schlimmeres sozusagen und auch für unseren Geist nichts als eine Panikattacke, weil wirklich unser ganzes System denkt, wir sterben. Und so fühlt sich für mich eine Panikattacke auch an. Man hat das Gefühl oder ich hatte das Gefühl, ich kriege gleich einen Herzinfarkt oder irgendwas anderes Schlimmes passiert. Und ja, ich wollte dann am nächsten Tag ganz normal auf Arbeit, habe mir aber schon gedacht, vielleicht wäre es ja gut, wenn ich mich so 1, 2 Wochen mal rausnehme. Vielleicht hilft das schon. Und ich bin dann damals auf Arbeit angekommen und es hatte sich eine andere Kollegin krank gemeldet. Und ja, das hat für mich komplettes Fass zum Überlaufen gebracht. Ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen, weil ich mir dachte, Scheiße, ich bin noch nicht mal so richtig eingearbeitet und jetzt soll ich von einer Kollegin gleich so alle Stationen und Fälle mit übernehmen. Und eine andere Kollegin damals war da mit mir zusammen und die hat dann zu mir gesagt, du, Anna, ich glaube, es ist besser, wenn du mal zum Arzt gehst. Ich war so total im Ja, aber ich bin ja noch so jung und es kann jetzt nicht sein, dass ich nicht mehr kann, aber ich habe eigentlich keine Kraft mehr. Und ja, ich saß wirklich quasi komplett vor zwei Kollegen und ich bin einfach völlig in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, dass ich ja am Ende einfach keine Kraft mehr gerade habe. Und die waren super einfühlsam und verständnisvoll. Das war irgendwie mein Glück, weil ich kenne das. Also von anderen Erfahrungsberichten auch anders. Ja, dann bin ich zu meiner Ärztin gegangen mit super viel Schuld- und Schamgefühlen, dass ich jetzt nicht mehr arbeite oder gerade nicht mehr arbeiten kann, dass ich Schwäche zeige, dass ich habe mich sehr, sehr wertlos gefühlt. Und ich bin dann bei meiner Hausärztin angekommen, die zum Glück auch wirklich einfach ganz toll ist und mich super begleitet hat während meiner Krankheit. Und die hat dann zu mir gesagt, du, ich glaube, das ist in 2, 3 Wochen nicht erledigt. Und ich weiß noch, wie ich mir so damals dachte, fuck, scheiße. Und sie hat mir super schnell die Diagnose Depression gestellt, die dann letztendlich von meiner Psychologin und Therapeutin später bestätigt wurde. Das war sozusagen der Weg zur Diagnose. Ich weiß noch, wie ich danach zu Hause war. Ich war damals noch in einer schönen und stabilen Beziehung mit einem langjährigen Partner. Also das war eine sehr stabile Säule während der Anfangszeit meiner Erkrankung. Und ich weiß noch, wie ich zu Hause saß und mir dachte, Scheiße, wie konnte das jetzt passieren? Ich weiß doch so viel darüber. Und wie kann es sein, dass ausgerechnet ich jetzt eine Depression bekomme? Das kann einfach nicht sein. Ich habe dann relativ schnell einen Therapieplatz bekommen, da auch gleich ein Hinweis. Ein weiterer Hinweis für dich, wenn du die Diagnose erhalten hast, such dir eine Therapie. Ich weiß, es ist super herausfordernd aktuell. Ich weiß, es gibt super wenig Plätze, aber es lohnt sich wirklich, wirklich. Und wenn du irgendwie die finanziellen Möglichkeiten hast und gerade irgendwie ein halbes Jahr Wartezeit auf einen Therapieplatz hast, dir wirklich neben der ärztlichen Unterstützung eine therapeutische Unterstützung. Genau, ich weiß, es ist sehr schwierig mit den Therapieplätzen, aber wenn du die Möglichkeit hast, wenn du finanziell die Möglichkeit hast, such dir eine psychologische Beraterin, also Heilpraktikerin oder Heilpraktiker mit psychologischer Beratung heißt das, glaube ich, richtig. Die sind auch spezialisiert auf Menschen mit psychischen Erkrankungen, das heißt, die hatten das in ihrer Ausbildung auch und die muss man halt aber selbst zahlen. Vielleicht nehmen auch manche Psycho- oder manche Therapeuten noch Menschen auf, die selbst zahlen können. Das weiß ich gerade nicht. Da kann man auch noch mal fragen. Viele haben finanziell irgendwie die Möglichkeit, das zu tun und warte nicht, zöger nicht, warte nicht damit, weil die Therapie war bei mir halt voll der Game Changer. Und es ist auch einfach wissenschaftlich bewiesen, dass die Therapie eine ganz, ganz hohe Wirkungskraft hat. Natürlich muss immer das Verhältnis auch passen zwischen Patient, Patientin, Therapeut und Therapeutin. Aber es lohnt sich definitiv ein Versuch. Und zur Not auch ein zweiter Versuch, falls es mit der ersten Hilfestelle sozusagen nicht funktioniert oder du nicht so ein gutes Gefühl hast. Also neben ärztlicher Unterstützung ist die therapeutische Unterstützung unumgänglich, meiner Meinung nach. Mir ging es am Anfang der Depression noch relativ gut. Ich war dann krankgeschrieben gleich und bin auch zu Hause geblieben für, ich glaube, 10 Monate oder so. Ja, ich glaube, so um die 10 Monate. Also ich sag mal ein knappes Jahr. Am Anfang der Erkrankung dachte ich noch, ach na ja, also so nach 3, 4 Monaten kann ich bestimmt wieder arbeiten. Ich nehme mich jetzt einfach mal raus. Und am Anfang war ich auch noch relativ stabil. Das heißt, ich konnte noch normal meinen Alltag regeln. Es ist mir nicht schwer gefallen, soziale Kontakte zu halten. Es ist mir nicht schwer gefallen, zu essen. Im Gegenteil, es war erstmal voll die Erholung. Ja, es ist spannend jetzt auch, wo ich sage, es war voll die Erholung, weil ich hatte natürlich im Jahr 2019 schon viel, viel eher Anzeichen der Depression. Ja, ich habe mich sehr oft schlapp und müde gefühlt. Ich hatte sehr häufige Migräneattacken, war emotional super unausgeglichen. Also ich war häufig traurig, ich habe sehr viel geweint. Und manchmal in Krisensituationen ist das auch einfach so und es ist auch voll okay. Aber dieses häufige Traurigsein und gar nicht mehr so aus dieser Traurigkeit rauskommen, wenn das einfach länger anhält, ist es auch echt gefährlich. Also es kann gefährlich sein, wenn man nicht weiter guckt und sich Hilfe sucht. Und ich hatte schon öfter in dem Jahr dieses Gefühl, ich brauche irgendwie Hilfe und ich habe mir aber nie Hilfe gesucht. Das heißt, ich kenne das Gefühl auch, wo man denkt, man braucht jetzt mal Unterstützung und eine außenstehende Person zum Reden. Ich habe echt am Ende lange gewartet eigentlich und hatte schon, also die Diagnose wurde mir erst Ende 2019 gestellt, aber ich war schon viel eher krank. Ich denke, deshalb hat sich auch die, oder haben sich die ersten Wochen oder die ersten 3, 4 Monate, als ich zu Hause war, wie Erholung angefühlt, weil ich einfach mal zur Ruhe gekommen bin. Und es haben sich, während ich meine Bachelorarbeit schon geschrieben habe und mir einen Job gesucht habe und so weiter, haben schon einige Menschen in meinem Umfeld gesagt, Mensch Anna, such doch jetzt nicht nach einem Job, schließ dein Studium ab und dann entspann dich mal 2, 3 Monate. Es ist so viel passiert dieses Jahr, nimm dir eine Pause, reiß ein bisschen oder mach irgendwas. Und ich war aber so voll, nein, ich muss unbedingt arbeiten, ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Naja, wie das halt so ist, ich glaube, es geht ganz vielen so, ist das eben so gekommen, dass ich mir keine Pausen gegönnt habe, dass ich immer ständig gearbeitet habe. Ich konnte mich schlecht abgrenzen. Ich konnte mich auch schlecht von Patientenstories abgrenzen. Das ist mir überhaupt nicht mehr gelungen. Ich habe wirklich abends oft im Bett drüber nachgedacht, was ich am nächsten Tag noch unbedingt machen muss. Und das passiert natürlich uns alles mal, gerade in überlastenden Situationen. Aber das war einfach schon so, ich würde sagen, das waren schon so krankhafte Anzeichen oder krankheitswertige Anzeichen, könnte man auch sagen. Nachdem diese Erholungszeit während meiner Diagnose, also ich sag mal so nach 3, 4 Monaten, vorbei war, ist es so richtig zur Sache gegangen. Also ich sag das jetzt so ein bisschen makaber vielleicht, aber es war wirklich so. Die Symptome sind immer schlimmer geworden. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht mehr, was ich noch tun kann, weil ich bin ja schon zur Therapie gegangen und ich war super ungeduldig. Ist vielleicht auch einfach dann das Symptom während der Erkrankung. Ich war dann so wirklich sehr, sehr in der Abwärtsspirale der Erkrankung gefangen. Ich habe mich sehr schwer ermutigen können, aufzustehen, zu duschen, was zu essen. Das war eine Zeit lang ziemlich intensiv, dass ich fast gar nichts essen konnte. Also ich weiß noch, so in der Hochzeit der Erkrankung hatte ich so 2, 3 Wochen, da musste ich mich zwingen, ein Stück Banane zu essen am Tag, damit ich irgendwas zu mir nehme. Und ich habe dann auch ja einen starken Gewichtsverlust gehabt, relativ schnell, und habe dann auch angefangen, so soziale Treffen abzusagen, weil ich einfach vorher immer eine Panikattacke hatte. Deshalb, ja, hat es einfach nicht funktioniert. Sozusagen sind dann auch meine sozialen Kontakte ja weniger geworden. Ich will nicht sagen, dass sich die Menschen von mir entfernt haben oder irgendwas, sondern einfach, dass ich bestimmte Treffen nicht mehr wahrnehmen konnte. Ja, so hat sich das dann irgendwie sehr, sehr zugespitzt. Ich war sehr, sehr traurig. Ich hatte durch die Therapie sind Themen wiedergekommen, die ich einfach verdrängt hatte. Also ich mache eine Verhaltenstherapie oder habe dann eine Verhaltenstherapie angefangen. Das heißt, es war jetzt nicht tiefenpsychologisch fundiert, aber trotzdem, ich glaube, am Ende mixen sich oft die therapeutischen Verfahren. Und aus mir sind auch einfach ganz intuitiv Themen hochgekommen, die ich einfach verdrängt hatte. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, ob das durch die Therapie war oder einfach, weil ich mal zur Ruhe gekommen bin. Auf jeden Fall war es heftig. Also ich hatte so, ja, einfach Themen, ich würde sagen, vor allem aus meiner Jugendzeit, die mich sehr geprägt haben und die dann hochgekommen sind, wie fast in einer Art von Flashbacks, würde ich sagen. Also ich hatte Erinnerungen und ich hatte dazu die Emotion der Erinnerungen. Das war dann so die Zeit, wo diese Gefühle von Scham und Schuld, ich würde sagen, die Hochphase oder die, sagt man das so, die Hochphase? Ich glaube, ich konnte es nicht mehr fühlen als in diesem Moment. Das war so schlimm, das auszuhalten. Also dieser Schmerz, der da kommt auch, das war Wahnsinn. Also es war wirklich Wahnsinn. Und ich möchte das so gerne benennen, weil für mich manchmal das nicht greifbar war. Was habe ich da eigentlich für Emotionen? Ja, also für mich war das oft gar nicht so greifbar, sondern ich habe einfach nur gefühlt. Und ich bin ja auch hochsensibel. Und je nachdem, wie sehr du dich jetzt damit auskennst, verrät ja das Wort schon, dass man sehr, sehr viel fühlt. Also so als hochsensibler Mensch kann man teilweise 5-mal stärker Dinge, Emotionen fühlen als Menschen, die nicht hochsensibel sind. Was jetzt nicht heißt, dass die Krankheit dadurch bei anderen nicht so schlimm ist, das will ich damit gar nicht sagen, sondern einfach nur, dass ich extrem stark gefühlt habe und ich das Gefühl hatte, und vielleicht kennst du das auch, wenn du betroffen bist, dass mein Brustkorb oder mein Herz, dass es gleich zerreißt. Und da weiß man dann wirklich irgendwann nicht mehr, was man machen soll. Ich würde sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt kaum Skills, um mit meinen Emotionen umzugehen und die irgendwie zu handhaben. Das habe ich natürlich auch durch die Therapie dann gelernt. Aber das war auf jeden Fall die Hochzeit der Erkrankung. Ich habe lange überlegt, ob ich auch das erwähne in der Folge und mich aber letztendlich dafür entschieden, es jetzt zu machen. Deshalb sage ich es jetzt und spreche diesen Gedanken einmal aus. Nicht, um, falls du jetzt betroffen bist oder mal betroffen warst, ja, dir damit ein schlechtes Gefühl zu geben, sondern einfach, weil darüber nicht gesprochen wird. Mich hat es damals sehr, sehr belastet, weil ich weiß noch, dass ich es nicht mal in meiner Therapie angesprochen habe. Das habe ich erst lange danach gemacht, weil ich mich so geschämt habe für diesen Gedanken. Aber es kam sogar einmal eine Zeit, wo der Gedanke kam, ich will nicht mehr leben. Ich hatte wirklich keine Lust mehr. Ich hatte keine Lust mehr auf den Schmerz. Ich hatte keine Lust mehr auf mich selber. Ich war einfach so K.O. von allem, was in dieser Zeit, wo ich auch zu Hause war, passiert ist, dass ich mir dachte, wozu lebe ich auch eigentlich noch? Ne? Also mir erschien so alles sinnlos. Ich hatte keine Motivation mehr. Ich wusste gar nicht mehr beruflich, was ich machen soll. Das war dann auch der Punkt, an dem ich mir gedacht habe, okay, ich habe zwar jetzt meine Therapie, aber ich habe echt ein bisschen Angst vor mir selber, weil ich weiß nicht, was noch passiert. So. Ich habe mich sehr in dieser Zeit in meine Gedanken reingesteigert, auch typisches Symptom der Erkrankung. Man ist in dieser Gedankenwelt und in den Gedankenkarussellen gefangen und die sind letztendlich dann auch unheimlich gefährlich. Und irgendwann kam dann der Tag, wo ich mir dachte, ich brauche mehr Hilfe. Und deshalb bin ich dann freiwillig sozusagen in eine psychiatrische Einrichtung gegangen. Und ich kann es jetzt mit einem Schmunzeln sehen. Nicht, dass ich die Arbeit dort nicht wertvoll finde oder es witzig finde, wenn man dort ist oder so, gar nicht. Aber ich dachte damals, dass das die Rettung für mich wird und es war voll das Gegenteil. Um ganz ehrlich zu sein, ich fand es schrecklich, aber das ist nur mein persönlicher Erfahrungsbericht. Es kann sein, dass es Menschen gibt, also ich weiß, dass es Menschen gibt, für die das total erlösend ist. Ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die schon in Psychiatrien waren und die happy sind, dass sie dort waren. Ich habe leider nicht so eine gute Erfahrung gemacht, weil ich nicht die Hilfe bekommen habe, die ich mir gewünscht hatte. Ich war halt sehr auf Therapie fixiert und nicht auf Medikamente. Also ich habe halt keine Medikamente genommen zur Genesung. Aber auch da möchte ich gleich einwerfen, es ist voll okay, Medikamente zu nehmen. Das wird ja auch sehr, sehr tabuisiert und stigmatisiert, wenn man Medikamente nimmt, und lass dir da nichts sagen. Vertrau da auf dich und dein Gefühl und auf deinen ärztlichen Rat und nicht auf darauf, was jetzt irgendwie andere sagen mit ihren Küchenpsychologie-Wissen. Ja, das möchte ich da gleich einwerfen. Ich habe mich halt damals dagegen entschieden. Ja, deshalb war so ein bisschen der Aufenthalt in der Psychiatrie für mich fast sinnlos. Es gibt mittlerweile alternative Konzepte. Das heißt, wenn du nicht so interessiert bist an einer medikamentösen Behandlung, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Ich kann dir 1, 2 Kliniken sagen, die alternative Sachen anbieten, also die sehr viel durch Therapie machen, durch Musik, durch Kunst, durch Bewegung, durch Ernährungsumstellung und so weiter. Genau, dafür kannst du dich gern bei mir melden. Das war so die Hochzeit der Erkrankung, als ich dann in dieser Psychiatrie war. Ich war heilfroh, als ich wieder zu Hause war. Ich war dort auch nur 2 Wochen, weil auch die Ärzte keinen Bedarf gesehen haben, dass ich dort bin. Das war sozusagen so die Ursprungsgeschichte, wenn man das so nennen kann, oder ja, der Weg meiner Erkrankung. Genau, ein was will ich nochmal sagen, dass diese, also wenn du jetzt betroffen bist, dass du, weil ich hatte ja sehr, sehr, sehr stark diese Schuld- und Schamgefühle, und es gibt keine Schuld an dieser Erkrankung. Ich weiß, dass es mittlerweile, und davon möchte ich dir auch abraten, sehr viele Coachings gibt oder sehr viel Hilfe im Online-Business, vor allem bei Instagram, wo du dir irgendwelche Coachings buchen kannst, die dir versprechen, dass du geheilt wirst. Und ich kann dir nur empfehlen, die Finger weg davon zu nehmen. Sprich alles, was du dir an Hilfe suchen willst, mit deiner Ärztin, mit deinem Arzt und deinen Therapeuten ab. Ich habe mich da auch ein bisschen ausprobiert und ich bin durch diese ganzen Online-Angebote, die es gibt, viel, viel noch härter zu mir selbst geworden. Es hat teilweise Symptome verschlimmert. Du erspar dir diesen Weg, den ich da gegangen bin zwischendurch mal, weil ich habe einfach noch mehr an mir gezweifelt und meiner Intuition, die irgendwie da war, gar nicht mehr vertraut und war auch sehr im Optimierungswahn gefangen, dass ich jetzt irgendwie wieder gesund werden muss und dass ich selbst schuld bin an der Erkrankung, weil mein Leben eben so ist, wie es ist, und weil ich es mir so gestaltet habe, wie es ist. Und deshalb kann ich dir nur raten, die Finger da wegzunehmen. Das ist wirklich, es ist einfach super, super gefährlich. Und es können sich dann Symptome, die man eh schon hat, wie Ängste oder Panik, noch mehr verschlimmern. Und die Menschen können dir in Akutsituationen auch nicht helfen. Also dafür gibt es eben gut ausgebildete Therapeuten, die haben nicht umsonst einen so langen Weg vor sich. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass nur weil man Therapeut oder Therapeutin ist, dass man seine Arbeit gut macht. Das ist ja wie in allen Berufszweigen so, ja. Also es hat immer nichts zu sagen, wenn man jetzt da irgendeinen Abschluss hat, dass man seine Arbeit gut macht. Aber ich will einfach nur sagen, schon allein von der vom wissenschaftlichen Aspekt her ist es super gefährlich, irgendwas online zu nutzen, was nicht wirklich gut geprüft ist. Es gibt Angebote, die gut geprüft sind. Von so einigen Sachen würde ich dir wirklich abraten, und dazu gehören einfach so Coachings von Coaches, die haben vielleicht eine Coaching-Ausbildung, ja, aber die lernen in diesen Ausbildungen auch nicht genau, was man jetzt bei einer Depression macht. Also da würde ich echt vorsichtig sein, einfach sensibel mit umgehen, vielleicht Social Media auch wirklich teilweise gar nicht nutzen, da sehr irgendwie auf dich hören. Ich hatte zwischendurch eine Zeit während der Erkrankung, wo ich nichts mehr gefühlt habe. Das ist ja auch bei allen unterschiedlich. Also von diesem ganz starken Fühlen als Hochsensible ist es dann so gewesen, dass es in der Zeit, dass ich einfach nichts mehr gefühlt habe. Es war alles wie komplett taub. Kennst du vielleicht auch, wenn du betroffen bist oder betroffen warst oder vielleicht auch von Erfahrungsberichten aus deinem Umfeld. Und das war für mich persönlich tatsächlich die schlimmste Zeit, weil vorher hatte ich wenigstens noch meine Emotionen, aber da hatte ich dann wirklich so gar nichts mehr. Und wie sollen dir dann Menschen aus dem Internet in so einer Situation helfen? Das funktioniert nicht. Da war ich sehr dankbar, dass ich dann wirklich zu meiner Therapie gehen konnte und da Raum hatte, einfach auch zu sein und mich auszudrücken auf meine Art und Weise, wie ich es gern möchte. Ich werde eine Folge eine Zusatzfolge zu diesem Thema aufnehmen. Das wird dann die nächste Folge sein. Und da werde ich mit euch meinen Heilungsweg teilen, den ich seit der Diagnose gegangen bin. Und ich habe mich entschieden, das in zwei Teile zu teilen, weil ich finde, dass das jetzt schon ganz schön viel Input ist. Genau, ich möchte dann euch in der nächsten Folge erzählen, was mein Heilungsweg war oder vielleicht manchmal sogar immer noch ist und was mir letztendlich auch mein Leben gerettet hat und wie ich von diesen dunklen Gedanken, ich mag es eigentlich nicht aussprechen, deswegen umschreibe ich es immer, aber wie ich von dem dunklen Gedanken, mein Leben zu beenden, in ein neues Leben gekommen bin. Und ja, das werde ich mit euch beim nächsten Mal teilen. Ich hoffe, dass du irgendwas mitnehmen konntest, dass du dich nicht alleine fühlst. Ja, dass du hoffentlich schon gut in einem Hilfesystem eingebettet bist. Wenn du nochmal Fragen hast zum genauen Vorgang, wenn du jetzt vermutest, dass du vielleicht die Diagnose es muss ja nicht eine Depression, es kann ja auch eine Angststörung sein oder irgendwas anderes, dann melde dich gerne bei mir. Ich kann dir helfen, was deine nächsten Schritte sozusagen sind. Manchmal hilft es einfach nochmal, sich mit jemandem auszutauschen und zu wissen, okay, ich muss jetzt da und da hingehen, um das und das zu bekommen. Also ich weiß, zu welchem Arzt sozusagen du gehen musst, um das zu bekommen, was du jetzt gerade brauchst. Also ich kann dir jetzt keinen Namen vom Arzt sagen, aber ich meine den fachlichen Bereich. Genau, melde dich dafür gerne und ich schicke dir jetzt, egal ob du gerade als Angehörige oder Angehöriger zugehört hast oder als Selbstbetroffene oder wie auch immer, ich schicke dir ganz, 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 ganz viel Kraft. Ja, und schicke dir auch den Glaubenssatz, dass du nicht schuld daran bist, erkrankt zu sein. Und dir auch die Hoffnung und den Lichtblick, dass du es schaffen kannst, wieder rauszukommen aus diesem Tief und auch aus dieser Krise im Leben. Und du es wieder schaffen kannst, ein anderes Leben zu führen. Und ja, schreib mir gern, bei welchem Anliegen, was du auch immer hast. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag und bis bald wieder.